Sind ein Hieb mit dem Knüppel und ein geklautes Foto dasselbe? Terry Bollea. 18. Hulk, der nicht Hulk ist. Besser ein guter Name als gutes Salböl. Kohelet 7, Vers 1. 2003 gründete Nick Denton, ein ehemaliger Journalist der Financial Times, den Klatschblog Gawker.com. Denton hatte begriffen, das muss man ihm lassen, dass es sehr viel einträglicher war, das Privatleben berühmter Leute im Netz zu verbraten, als an einem Schreibtisch als Journalist zu arbeiten. Das ist aber nur meine Schlussfolgerung, denn er behauptete im Gegenteil, er sei von einer pflichtethisch begründeten Mission beseelt. Er wolle die Heuchelei des Establishments demaskieren, indem er die Diskrepanz zwischen privatem Verhalten und öffentlichem Bild aufzeige. Doch das Establishment war nicht die einzige Zielscheibe von Gawker, das seinen Kreuzzug auch gegen die Welt des Showbusiness führte, indem es gewagte Fotos und Videos der Stars online postete. Gawker, so hat es den Anschein, wollte damit den Betrug dokumentieren, mit dem sie ihr in Wirklichkeit unglaublich banales Sexleben als Sex der VIPs feiern ließen. Der Ton der Kommentare war immer selbstzufrieden und spöttisch. Etwas wie das Ha-Ha von Nelson in den Simpsons, damit wir uns recht verstehen. Natürlich war das weder Journalismus noch etwas, was ihm im Entferntesten ähnelte. Es war weder Gedanke noch Wort. Es war nichts als ein medialer Pranger. An diesem Junk-Journalismus beunruhigt mich, dass für ihn wie für die Wirtschaft das Gresham-Gesetz gilt. Wenn du eine immer größere Menge minderwertiger Münzen in den Markt einschleust, werden diese schließlich die wertvolleren Münzen verdrängen. Die Extreme berühren sich, vermischen sich und sind nicht mehr zu unterscheiden. Und so kommt es, dass das Leben in einem strengen Polizeistaat oder in der Welt des Laissez-faire am Ende ein und dasselbe ist. Ich versuche das an einem Beispiel zu erklären. Als die Faschisten die Regimegegner verprügelten, war allen klar, dass es sich um Zensur handelte. Man zwang einen Antifaschisten zum Schweigen. Doch wer könnte heute den Zusammenhang zwischen der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Fotos von dir auf der Toilette und deinen regierungskritischen Worten erkennen? Wir alle würden, ich wäre der Erste, darüber lachen, was für ein Gesicht du machst oder wie komisch deine am Boden zerknüllte Hose aussieht. Keiner würde verstehen, dass du mit deiner verletzten Privatsphäre das Äquivalent zum Dissidenten bist, den die Faschisten blutig schlagen. Deine heruntergelassene Hose ist das Äquivalent seiner violetten, geschwollenen Wangenknochen. Und dass kein Blut fließt, ist nur ein Detail. Der Unterschied, den die neuen Schlägertrupps weidlich ausnutzen wollen, besteht darin, dass ein blutig geschlagener Körper seine Würde bewahrt, während ein in intimen Momenten beobachteter, fotografierter Körper keine mehr besitzt. Früher führte man einen politischen Feldzug, indem man Zeitungen kaufte, die das Verhalten des Gegners untersuchten, und je echter und besser dokumentiert diese Ermittlungen waren, desto mehr Ansehen gewann die Zeitung und die politische Seite, deren Stimme sie war. Wenn die Attacken der Zeitungen aber alles auf eine ideologische Schlacht reduzierten, verloren sie an Zustimmung. Heute ist es genau umgekehrt. Das alles interessiert keinen mehr. Man kauft Webseiten für Hintergrundstories und beauftragt sie, das Privatleben aus den Gegnern herauszupressen. Das machen alle. Es ist eine fortwährende Schlägerei um jeden Preis. Du willst die grausamste Herrschaft der Zensur einführen? Dann erheb Zoll auf die Beleidigung. Mach sie legal, straffrei, normal, allgemein. Die Freiheit zu beleidigen und die Zensur haben eine einzige Methode. Zuschlagen. Dass die Methoden von Gawker kein Journalismus sind, sondern etwas für Schlägertrupps, haben die richtigen Journalisten schon gesagt, aber es wurde ignoriert und als Verteidigung der eigenen Zunft abgetan. Das Problem der Information in den USA ist, dass alles auf dem vom ersten Zusatzartikel zur Verfassung der garantierten Rede- und Pressefreiheit geschützten Prinzip beruht, nachdem ich eine Geschichte erzählen darf, wenn sie wahr ist. Ob oder wie wichtig sie ist oder wie viele und welche Schäden sie anrichten kann, zählt nicht. Hauptsache, sie ist wirklich passiert. Amy Guider hat das die Seifenblase des ersten Zusatzartikels genannt, womit sie meinte, dass in dieser aus Luft und Seife bestehenden Kugel alles erlaubt ist. Nur wenn das, was ich sage, falsch ist, und wenn jemand beweisen kann, dass es falsch ist, muss ich ein gesalzenes Bußgeld bezahlen, weil ich gelogen habe. Aufgrund dieses Prinzips wurde Gawker nie zur Rechenschaft gezogen, während der Blog von nichts und niemandem gehindert einen Erfolg an den anderen reihte, mit seinen Posts sensationslüsterner Enthüllungen über die sexuelle Orientierung dieses oder jenes Stars und privaten Filmchen, die den Crack-Konsum des Sohnes dieses oder jenes Politikers bezeugten. Außerdem mit Bußgeldern, unbezahlten Rechnungen und dem üblichen Repertoire verwackelter Fotos von halbgeschlossenen Augen, aufgerissenen Mündern und mehr oder weniger unbedeckten Schamteilen. Der Aufstieg der Junk-Website schien unaufhaltsam. Und die Tatsache, dass es sich um Information in Echtzeit handelte, trug dazu bei. Die Kollegen der Printpresse konnten nicht mithalten und schienen schon dem Untergang geweiht. Ihre kämpferischen, gründlichen Leitartikel wurden als extrem langweilig empfunden, verglichen mit dem lustigen Haha von Gawker, das superviral abging. Ja, das machte Angst. Man muss immer Angst haben, wenn eine gewisse Nachfrage wächst, denn infolgedessen wächst auch ein gewisses Angebot exponentiell. Um Gawker mit dem zu beliefern, wovon er sich ernährte, spezialisierten sich die Paparazzi auf Extremsportarten. Sie kletterten über die Simse von Privatwohnungen, auf die Balkone von Hotelzimmern, sie klammerten sich an Fensterbretter, all das, um einen Busen oder eine heimliche Begegnung in einem Motel fotografieren zu können. Eines Tages aber geschah etwas, das den von Gawker eröffneten wilden Westen mit der Gewalt einer Sintflut wegschwemmen sollte. Es gab eine günstige Konstellation der Gestirne. Ich glaube nicht an Sternkonstellationen, aber dieses ungewöhnliche Ereignis trat ein. Und ich weiß nicht, wie ich es mir erklären soll. Zwei Männer, so unterschiedlich, als gehörten sie nicht derselben Spezies an, kamen in Kontakt, vereinigten ihre Kräfte und erklärten Gawker den Krieg. Der eine der beiden ist Peter Thiel, ein genialer Milliardär, Mitbegründer von PayPal und Aktionär bei Facebook. Ein sehr diskreter Mann, der seine Homosexualität zur Zeit der damaligen Ereignisse noch nicht öffentlich gemacht hatte. Der andere ist Hulk Hogan, Wrestler, ein greller Typ, schwatzhaft, bestialisch, über 2 Meter groß, Schnurrbart und Kopftuch, stolz auf seine Dummheit. Nebenbei bemerkt, Hulk ist, wie du dir vorstellen kannst, ein Künstlername. Sein richtiger Name ist prosaischer, Terry Eugene Bollea. Ein Detail, das man sich merken muss, denn es wird eine entscheidende Rolle bei seiner Verteidigung im Prozess gegen Gawker spielen. Was diese beiden Männer aus entfernten Galaxien zusammenbrachte, war der gemeinsame Ärger über den Blog. Jahre zuvor hatte Gawker in einem Artikel, der vorgab, Thiel zu verteidigen, nebenbei bemerkt, dass dieser homosexuell war. Thiel hatte den Schlag einstecken müssen, aber nie verwunden. Merkt ihr diesen Mechanismus? Häufig verteidigt man nur, um anzugreifen. Das ist eine Methode. Man präsentiert Argumente, die dich oder deine Ideen angeblich verteidigen, in Wirklichkeit aber gegen dich erhobene Anschuldigungen in Erinnerung bringen sollen. Eine negative Nachricht stirbt, wenn keiner darüber spricht. Dann ist das beste Mittel, um diese Nachricht vor dem Vergessen zu bewahren, dich mit größter Vehemenz zu verteidigen, in Tausenden von Posts, Hunderten von Artikeln, Dutzenden öffentlicher Erklärungen. Das hatte man mit Thiel gemacht. In einem Post, der so tat, als ginge es um etwas anderes, wurde behauptet, er sei homosexuell. Ein paar Jahre nach der Enthüllung von Thiels Homosexualität traf es Hulk Hogan. Hogan war mit der Frau seines besten Freundes, eines berühmten Radiomoderators namens Bubba the Love Sponge, ins Bett gegangen. Bubba und seine Frau Heather Clem erklärten, sie führten eine offene Ehe und Bubba habe seinen Freund Hulk selbst ermuntert, etwas mit seiner Frau anzufangen. Doch eines dieser Treffen war anders. Bubba hatte nämlich überall im Haus Kameras installieren lassen, auch im Schlafzimmer, und hatte die Begegnung zwischen seiner Frau und seinem Freund aufgenommen. 2012 wurde ein Stück dieses Sexvideos von Hulk zusammen mit einem langen Artikel auf die Website von Gawker geladen. Wer dem Blog von Nick Denton dieses Material schickte, ist unbekannt. Der Artikel begann so: Das Internet erlaubt uns allen, schamlose Voyeure und Perverse zu sein. Darum schauen wir uns gerne Promis beim Sex an. Die Seite wurde sofort von abertausend Menschen angeklickt. Mit Hilfe seines Anwalts versuchte Hogan, alles, um Gawker zur sofortigen Entfernung des Videos zu zwingen. Aber er scheiterte. Gawker genoss mittlerweile völlige Straffreiheit. Der Blog konnte mit dem Privatleben anderer Menschen machen, was er wollte. Hulk wandte sich an die Kanzlei von Charles Harder, dem besten Anwalt von Beverly Hills, spezialisiert auf die Verteidigung von Filmstars und Prominenten. Dieser leitete zwei Verfahren ein. Das erste gegen das Ehepaar Clem, das zweite gegen Gawker, um ihn auf 100 Millionen Dollar Entschädigung zu verklagen. Während Bubba und Hogan eine Einigung erzielten, die Hogan außer einer finanziellen Entschädigung die Überlassung der Rechte an dem Video sicherte, stellte sich ein Bundesrichter, James Whitmore, vom Bezirksgericht in Tampa, Florida, auf die Seite von Gawker und bestätigte, unter Bezugnahme auf den ersten Verfassungszusatz, das Recht der Webseite auf die Veröffentlichung des Videos. In diesem Moment beschloss Peter Thiel, dass die Zeit für seine Rache gekommen war. Thiel wusste, dass Hulk den Prozess verloren hatte, weil er nicht genug Geld besaß, um eine effiziente Verteidigung zu bezahlen. Wie bitte? Hulk? Ein berühmter Wrestler? Ein Millionär? Eben. Thiel wusste, dass man sich als Millionär in den USA keine gute Verteidigung leisten kann, denn um Geld zu verteidigen, braucht man sehr viel Geld. Und nur wer, wie Thiel, wirklich viel Geld hat, kann das verstehen. Einem Millionär in den USA entspricht in Europa ein Angehöriger der Mittelklasse. Das heißt, ein Mensch, der kapitulieren muss, wenn er sich dem Typ Anwalt gegenüber sieht, den sich ein höchst erfolgreicher journalistischer Blog wie Gawker leisten kann. Es musste jemand sein, der Harders Dienste bezahlen und weitere Mitarbeiter monatelang, wenn nicht für Jahre, engagieren konnte. Thiel rief Hulk an und stellte ihm sein Geld zur Verfügung, damit er einen neuen Prozess anstrengen konnte. Die nicht rückzahlungspflichtige Summe, die Thiel einsetzte, um Hulk zu rächen, wurde nie bekannt. Darum glaubt man, dass sie astronomisch war. Indiskrete Informanten sprechen von 10 Millionen Dollar für die gesamten Prozesskosten. Wie du dir denken kannst, ist keine Summe zu hoch, wenn ein Mensch sich von Prinzipien statt von Interessen leiten lässt. Zunächst lachte Gawker höhnisch, als Hulk abermals angriff. Denton wusste nicht, dass Hulk diesmal einen schlauen und entschlossenen Milliardär im Rücken hatte. Er war überzeugt, der Verfassungszusatz würde ihn auch ein zweites Mal schützen. Doch Hulk war der Erste, der nicht an seine Unschuld glaubte. Er machte sich Vorwürfe, weil er es noch einmal versucht hatte, wenn auch gratis, mit dem Geld von Thiel. Immer wieder sagte er sich, er hätte einen Prozess nicht wieder aufnehmen lassen sollen, dessen Ausgang ihm auch jetzt wieder unabwendbar erschien. Gawkers Anmaßung empörte ihn, und sein Wunsch nach Rache war stark, aber im Grunde glaubte er, Gerechtigkeit nicht zu verdienen. Er wusste nur zu genau, dass die Frau auf dem Video nicht die einzige gewesen war. Er wusste, dass er seine Frau mehrmals betrogen hatte, und darum fühlte er sich schuldig. Doch diese intimen Bilder zu sehen, diesen knapp zweiminütigen Ausschnitt, während sämtliche Einzelheiten des ganzen Videos vom Artikelschreiber peinlich genau beschrieben wurden, in einem Wort sein Intimleben ins Netz gestellt, für alle sichtbar, das war schwer zu verdauen. Diese Bastarde von Gorka mussten dafür bezahlen. Das hatten sie verdient. Und wie? Daran zweifelte Halk nicht, aber er war auch sicher, dass er weder den Richter noch die Geschworenen von seinem Recht auf seine Privatsphäre würde überzeugen können. In Wahrheit, dachte Halk, hatte er sich selbst ruiniert, als er sein Leben öffentlich ausgestellt hatte. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Prozess zu führen, wenn man innerlich überzeugt ist, das Urteil schuldig zu verdienen, sich also selbst zum Gericht über das eigene Gewissen zu machen. Denn die Geschworenen riechen das und tun alles, um deinem Wunsch zu entsprechen. Während des Prozesses waren die Anwälte von Gorka nicht zimperlich. Sie wühlten in Hogans Vergangenheit, zeigten, dass er mehrmals öffentlich behauptet hatte, superpotent zu sein, mit fantastischen außerehelichen Geschichten geprahlt und im Fernsehen eine schlüpfrige, politisch inkorrekte Sprache gebraucht hatte. Welche Art Privatsphäre forderte ein Mann, der sogar die Hauptrolle in einer Reality-Show über sein Privatleben gespielt hatte? Sie behaupteten, Gorka habe das Video nicht mit bösen Absichten gepostet, sondern nur, weil dieses private Video den Interessen des Publikums von Hulk Hogan entgegenkam und zu einem Teil seines Privatlebens gehörte, um dessen Schutz er sich selbst nie gekümmert hatte. Dieses mit oder ohne böse Absichten ist in den USA entscheidend. Denn wenn ein Inhalt nicht mit bösen Absichten gepostet wurde, sondern nur um das Publikum zu informieren, er lässt kein einziges Gericht ein Urteil wegen Verletzung der Privatsphäre. Dann bewies Harder, dass er die ungeheure Summe, die Thiel ihm für Hulks Verteidigung überwiesen hatte, voll und ganz verdiente. Harder ahnte, dass man mit Hulks Ruf arbeiten musste. Wie es im Buch Kohelet heißt, besser ein guter Name als gutes Salböl. Das heißt, ein guter Markenname ist auf dem Markt mehr wert als das Produkt, das man verkauft. Ebenso zählt auch der Ruf, die Reputation, davon war Harder überzeugt, mehr als das, was man wirklich ist. Unter diesem Gesichtspunkt fühlte Hulk sich allerdings zu Recht schuldig vor dem Gericht, denn sein Name war wegen seiner öffentlichen Äußerungen und seines Berufs, ein Wrestler weckte immer Vorurteile, tatsächlich stark beschädigt. Der schwierigste Teil für Harder war darum, Hulks Unsicherheit zu besiegen, wenn er seine Beweggründe verteidigen musste. Darum arbeiteten Harder und sein Team in diesem neuen Prozess gegen Gorka diesmal vor einem Bundesgericht ausschließlich mit Hulks Ruf und ließen alles andere beiseite. Einschließlich der heiklen Frage, was unter Pressefreiheit, Ethik des Journalismus und Verteidigung des ersten Zusatzartikels zur amerikanischen Verfassung zu verstehen war. Durch seine Teilnahme an einer sehr beliebten Reality-Show hatte Hulk sich dem puritanischen Publikum Amerikas einige Jahre zuvor tatsächlich als ein obszöner, lasterhafter Mensch offenbart. Doch die Vorurteile der Geschworenen würden sich beseitigen lassen. Dafür musste Hulk jedoch aus dem Weg geschafft. Er musste getötet werden. Ein sauberer Schlag, und der ungebildete Wüstling, der mit seinen Erfolgen als Serienliebhaber prahlte, so wie Amerika ihn kannte, wäre erledigt. Dieser Hulk war der Richtige, wenn es hieß, in den Ring zu steigen und sich Gegnern zu stellen, die, wie er, grobe Sprüche und explizite Anspielungen auf Sex liebten. Doch er hätte niemals vor einem geschworenen Gericht aus Bürgern bestanden, denen die reißerischen Töne der Medien ohnehin schon suspekt waren. Harder zweifelte nicht. Ja, Hulk musste getötet. Und ein anderer Mann in den Gerichtssaal gebracht werden. Also begann Harder damit, Hulk während der Sitzungen im Saal immer nur mit seinem echten Namen, Terry Bollea, anzusprechen. Seine Verteidigungsstrategie bestand darin, ohne Vorbehalt zuzugeben, dass Hulk ein vulgärer Aufschneider war, der keine Zurückhaltung kannte. Doch diese Mängel betrafen Terry Bollea nicht. Sie gehörten dem anderen Hulk, der fiktiven Figur, die Bollea erfinden musste, um sich in der Welt des Wrestlings durchzusetzen. Hulk aber war nicht Bollea. Der gute Amerikaner, der ein ruhiges Leben mit vernünftigen Prinzipien führte, das man nie öffentlich gemacht hatte, weil es nicht zu den harten Gesetzen des Wrestling-Marketings passte, denen Stereotype und Rituale heilig waren. Mit anderen Worten, Terry Bollea war das Opfer einer Welt, die ihn so haben wollte. Blutrünstig, großspurig und ehebrecherisch. Terry Bollea hatte eine schwere Kindheit gehabt. Nie geliebt, nie bewundert für seinen Riesenkörper, der mit Mühe hinter die Schulbank eines Klassenzimmers passte. Und auch als er für seinen extremen Körper in der Welt des Wrestlings endlich einen Platz im Berufsleben gefunden hatte, hatte er kämpfen, Blut spucken, Niederlagen verdauen, Demütigungen hinnehmen müssen, um nach oben zu kommen. Als er endlich oben war, musste er sich damit abfinden, nur noch Kraft und Muskeln, Arroganz und Aufgeblasenheit vorzuführen, denn das waren die Regeln dieser Welt. Alles nur Schauspielerei. Die Geschworenen, die angesichts seiner Verfehlungen zunächst nicht hatten verstehen können, warum dieser tätowierte Riese so viel Wert auf den Schutz seines Privatlebens legte, begannen allmählich auf seinen guten Glauben zu vertrauen. Hulk folgte der von Harder vorgegebenen Linie und konnte vielleicht darum selbstsicher auf die voreingenommenen drängenden Fragen der Anklage antworten. Und als im Saal die Aufnahme eines Radiointerviews abgespielt wurde, in dem Hulk mit unglaublichen Maßen prahlte, antwortete Terry Bollea unschuldig und kindlich verlegen, dass die betreffenden Maße nicht seine wären, sondern die von Hulk Hogan. Harder konnte im Gerichtssaal nicht nur einen ganz anderen Hulk vorführen, mit der Geschichte von Terry Bollea verstärkte er auch den Mythos jedes amerikanischen Bürgers. Den amerikanischen Traum. Die Chance, die Notwendigkeit, das Recht eines jeden auf Befreiung. Sogar Boleas Reichtum war kein Affront mehr, sondern ein Beweis, dass diese Befreiung in Amerika immer noch für jedermann erreichbar war. Harder hatte gewonnen. Terry Bollea bei diesem Prozess triumphieren zu lassen, bedeutete, das Recht jedes Amerikaners auf persönliches Glück triumphieren zu lassen. Und der Betreiber von Gorka, der diesen Traum durchkreuzen wollte, verdiente jetzt nichts anderes mehr, als zu verlieren. Zuletzt schloss der von Harder für das Schlussplädoyer ausgesuchte Anwalt seine Rede mit einem weiteren Ass, als er nämlich an die Würde und den Stolz jedes guten Amerikaners appellierte. In diesem Land sind wir nicht alle Voyeure geworden. Das bedeutete, dass die Amerikaner auf den Dreck von Gorka verzichten konnten und mussten. Weißt du, wozu die Gesellschaft von Nick Denton verurteilt wurde? Zu insgesamt 140 Millionen Dollar Entschädigungszahlungen. Gorka Media musste Insolvenz erklären und 2016 machte der Blog Gorka endgültig dicht. Die Geschichte, die ich dir erzählt habe, wird dich zum Lachen gebracht haben, stammt sie doch aus der unterhaltsamen, bunten Welt eines der berühmtesten Wrestler der Welt. Doch in Wirklichkeit hat sie mit den weit dramatischeren Geschichten zu tun, die ich in diesem Buch erzähle. Sie stellt ein epochales Ereignis in der Geschichte des Journalismus und seiner Ethik dar und hat große Bedeutung für die Informationsfreiheit in den USA. Auf paradigmatische Weise zeigt sie, dass es nicht reicht, die Wahrheit zu sagen, um der Informationspflicht Genüge zu tun. Sich hinter dem Prinzip der vom ersten Verfassungszusatz garantierten Pressefreiheit zu verstecken, ist ein Trick, den von nun an jeder Geschworene erkennen und entlarven kann. Wer eine Information weitergibt, wird sich nun immer fragen müssen, ob es nützlich ist, das zu tun. ob diese Information jemandem dient, ob sie die Zustände verbessern kann oder ob ihre Veröffentlichung nur dazu beiträgt, sie zu verschlechtern. Zu informieren ist natürlich eine Pflicht, aber vor allem ist es eine Verantwortung. Wer als Journalist glaubt, das Gewicht dieser Verantwortung ignorieren zu können, ist ein käuflicher, gleichgültiger Mensch und wird als solcher beurteilt. Verbring niemals Zeit auf Seiten wie Gawker. Gib der krankhaften Neugier nicht nach. Lass dich nicht zum »Wir sind alle gleich« überreden, denn das sind wir mitnichten. Eine Zeitung ist nur dann eine Zeitung, wenn sie sich Autorität verdienen kann, indem sie beweist, dass sie bereit ist, durch den Verzicht auf destruktive Nachrichten Geld und Leser zu verlieren. Außerhalb der Ethik gibt es keine Information, nur Diffamierung, Klatsch und Tratsch. Hulk Hogans Prozess ist für mich einer der bedeutendsten Prozesse der Geschichte. Er sollte in die Schulbücher eingehen und zum Lehrinhalt an Universitäten werden, denn er demaskiert ein für allemal die Heuchelei der Menschen, die als Information ausgeben, was nur Klatsch, Pranger, Mobbing und letzten Endes die gefährlichste, subtilste Form der Zensur ist. Oder besser, das Gesicht, das die Zensur in diesem Jahrtausend angenommen hat. Schrei, wenn sie sich der Eidechse entgegenstellen und sagen, sie hätten sich dem Drachen gestellt.